Ja, willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema, über das in Regionen nicht so gerne gesprochen wurde, vielleicht sogar totgeschwiegen wurde, wenn man es so sehen möchte, über Munition, über Waffen, über Tote, über menschliche Schicksale im Nationalsozialismus. Wir reden über die Munitionsfabrik in Leere. Darüber sprechen wir mit unserem Gast hier bei Revier-Talk. Ja, willkommen zurück bei Revier-Talk. Wir reden heute über die Munitionsfabrik in Leere und zwar mit unserem heutigen Gast, mit dir, Uwe. Grüß dich.
Ja, hallo. Ich grüße euch auch und ich freue mich, hier zu sein, mit euch diesen interessanten Podcast zum Thema Heeresmunitionsanstalt MUNA Leere zu machen.
Ich habe von der Munitionsfabrik in Leere ehrlicherweise noch nie was gehört so richtig. Wo ist das? Wie sieht das da aus? Nimm uns mal mit. Liegt das irgendwo versteckt im Wald? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da kann ich gerne ein bisschen was erzählen. Die MUNA Leere, für viele ein unbekannter Ort, ein geheimnisvoller Ort, würde ich fast sagen, kann man ihn beschreiben. Und viele fahren vorbei. Man kann von außen, es liegt 1,5 Kilometer außerhalb von Leere, in einem Waldgebiet im Kammstü. Und das hat eben besondere Gründe. Aus Tarnungszwecken ist das damals dort angelegt worden. Und man sieht, wie gesagt, die ehemaligen Wohngebäude der MUNA, die auch heute Wohngebäude sind. Und wenn man dann mehr erfahren oder sehen will, dann muss man auf das Gelände und das ist nicht unbedingt von außen erkennbar, was einen dort erwartet.
Jetzt muss man, um das Ganze einzuordnen, erstmal wissen, wer du bist. Also, du machst auf diesem Munitionsgelände genau was?
Ja, ich mache auf diesem Munitionsgelände, biete ich Rundgänge an für interessierte Bürgerinnen und Bürger, um gerade über diese Thematik aufzuklären, gerade dieses, was wir dort an Wissen gesammelt haben, was lange eben auch nicht vorhanden war, weil es kaum Originalakten zur MUNA gibt und wir ganz viel über Gespräche mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen erfahren haben. Und das ist nicht für die Schublade dieses Wissen, sondern es soll weitergegeben werden, gerade in diesen aktuell herausfordernden politischen Zeiten.
Was wurde denn in der Munitionsfabrik eigentlich gemacht? Also das ist wahrscheinlich jetzt, ich stelle mir da jetzt, gut, Munition wird hergestellt und gelagert, Hallen vor, Gebäude. Also Zweiter Weltkrieg, man kann sich's erschließen, wofür die Munition da war, aber gibt es da auch einen genauen Kontext zu?
Ja, den gibt es. Wie gesagt, das waren staatliche Rüstungsbetriebe, Munitionsanstalten, in diesem Falle für die Wehrmacht und in diesem Falle für die Wehrmachtssoldaten in Braunschweig. Für die wurde diese Munition hergestellt und es handelte sich dabei überwiegend um Infanteriemunition, um Tellerminen, um Panzergranaten und Granaten für Schlachtschiffe wurden gefertigt in der MUNA-Leere.
Tatsächlich auch für die hohe See.
Ganz genau, das ist ungewöhnlich, hat uns auch überrascht, weil eigentlich nur für das Heer dort hergestellt wurde. Es war offensichtlich ein besonderer Bedarf, könnte Grund gewesen sein, dass dieses dort auch gefertigt wurde.
Das heißt, du bietest Rundgänge an. Das wäre nochmal Janice, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, wir sind dabei an. Hallo,
schön, dass du zuhörst.
Wir sind ein bisschen spät. Nein, du hast doch, glaube ich, gerade erst an so einem Rundgang teilgenommen, ne?
Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Kollegin bei Uwe, genau. Wir durften an einer Führung teilnehmen. Was uns so begeistert ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber es war einfach so spannend, dass wir gesagt haben, Uwe, du musst zu unserem Podcast kommen. Und was du eben schon gesagt hast, also es liegt ja quasi im Wald. Und Uwe hatte uns dann gesagt, wir treffen uns vor dem Tor bei der MUNA und dann hatte ich erstmal bei Google Maps geguckt und dachte, okay, das ist ja wirklich, wir treffen uns quasi vor dem Wald und jetzt waren wir hier, die Bäume sind noch nicht grün, also man konnte auch viele Gebäude sehen, aber man konnte sich auch sehr gut vorstellen, wie es dann ausgesehen haben muss. Die Gebäude stehen mit weitem Abstand voneinander entfernt. Und ja, ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt so langsam grün wird, dass man die Gebäude gar nicht so wirklich sehen kann.
Was war denn so dein Eindruck, der dich am meisten überrascht hat? Ne? Also gab es da etwas, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich jetzt hier nicht erwartet?
Also vor Ort war ich erstmal überrascht, dass doch ziemlich viel los war. Ja, es ist ja ein Mahnort und ich hatte erwartet, dass wir so die einzigen Menschen da vor Ort sind. So war es nicht. Also da sind auch einige Betriebe vor Ort und eben deswegen auch einige Menschen, die dort arbeiten. Das hat mich überrascht und trotzdem strahlt dieser Ort eine Ruhe aus und durch die Geschichten, die Uwe uns dann erzählt hat, ja, hat dieser Ort was ganz Besonderes an sich. Also die Geschichten, die lassen einen dann viel nachdenken und da merkt man dann erstmal, was hier alles passiert ist.
Was ist denn dann passiert? Also wenn wir von Geschichten reden, also wir wissen jetzt schon mal, okay, es geht um Munition, es geht um Krieg. Ich glaube auch der Polenüberfall 39 spielte da auch schon eine große Rolle irgendwie. Aber du beschäftigst dich ja, glaube ich, schon seit Jahrzehnten mit dieser Munitionsfabrik. Was war denn dein Antrieb überhaupt zu sagen, wir haben hier etwas in der Region, das müssen die Leute wissen?
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Das Thema Muna ist in Leere immer, ja, so etwas ist bekannt gewesen, aber nichts Genaues wusste man nicht. Und dann wurde es eben interessant in den 80er Jahren, ich war damals schon im Gemeinderat, kam dann auf das Gelände des Frauenarbeitslagers, was der Muna vorgelagert ist, kam eine Sportschule aus Braunschweig und bildete dort im Geländenahkampf aus. Man könnte auch sagen Wehrsport, ja, uniformähnlicher Kleidung. Und das war der unmittelbare Anstoß, dass wir gesagt haben, auf diesem historischen Gelände, wo diese stattgefunden hat, aber mit der Muna, wo Menschen eben untergebracht wurden, die in der Muna arbeiten mussten, gezwungen wurden. Und dann eben dieses Denken, dieses Gedankengut, was diese Gruppe dort wieder hintrug aus unserer Sicht. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt intensiver, da wollen wir intensiver uns drum kümmern. Das war der unmittelbare Auslöser, um das Thema intensiver aufzuarbeiten. Es war mir schon vorher bekannt, weil ich komme aus Leere und ich kenne das Thema eben von Familienfeiern und Gesprächen der Erwachsenen, wo das Thema Muna vorkam, als wir Kinder waren, mit dem wir aber so gut wie gar nichts anfangen konnten. Wir merkten, dass es aber irgendetwas Geheimnisvolles, etwas Unerklärliches, etwas Gefährliches, aber nichts Genaues, was auch die Erwachsenen sagten, ja. Von daher war das Thema Muna durchaus in Leere immer schon präsent.
Wie ich vorher hörte, schon irgendwie etwas, worüber dann doch nicht so gerne geredet wurde.
Richtig. Irgendwie musste es Dinge geben, die unangenehm waren aus Sicht vieler Menschen, dass man sie besser nicht ansprach oder ausklammerte. Das konnte man erkennen, aber ohne eben Genaues zu wissen. Und dann gab es eben auf dem Friedhof in Leere dieses Grab mit 9 sowjetischen Männern, von denen 7 Kriegsgefangene waren, die in der Muna Zwangsarbeit leisten mussten und eben dort das nicht überlebt haben. Und die liegen auf dem Friedhof in Leere, wobei das Grab keiner Hinweise gibt, außer den Namen dieser Männer, die auf der Tafel stehen. Ja, also auch das konnte jeder und konnte man sehen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also du warst dann noch ein kleines Kind und hast dir gedacht, alle erzählen von dieser Muna, was ist das? Und dann hast du dich selbst damit beschäftigt oder wie bist du dann direkt dazu gekommen?
Das kam dann, als ich wie gesagt im Rat war und dieses mit dieser Gruppe aus Braunschweig. Und dann es gab nichts, wir hatten keinerlei Grundlagen darüber, sind wir zur Gemeinde Leere gegangen und haben den damaligen Gemeindedirektor angesprochen und gefragt, was er Unterlagen denn habe für uns, damit wir mal erfahren könnten, was dort gewesen ist. Und seine Antwort bestand ganz knapp aus einem Wort, nichts. Und das macht uns erst richtig neugierig, ja, dieses eben gar nichts zu wissen. Und dann ist es so gewesen, dass 1988 die Gemeinde Leere 1100 Jahre alt geworden ist, eine große Feier geplant war und eine Ortschronik herausgegeben wurde. Eine ehrenwerte Arbeit, nur dieses Thema Nationalsozialismus, wir ahnen es, ist etwas kurz weggekommen, etwas knapp. 2,5 Seiten, kein eigenes Kapitel für dieses Thema, sondern die Zeit zwischen den Kriegen. War es versteckt, das Thema Muna.
Warum war jetzt dieser Teilaspekt, nenne ich ihn jetzt mal, so noch so ein weißer Fleck?
Das ist eine gute Frage, haben wir genauso gelernt, die wir dort, ja in dieser Wählergemeinschaft, in der ich angefangen habe, dann ja Kommunalpolitik zu machen, genauso gelernt in Schule, in Ausbildung, in Studium, dass wir solche Reaktionen vor Ort erleben, hätten wir nie erwartet. Zunächst, ja. Genau das ist das eigentlich immer noch Unerklärliche oder auch doch nicht unerklärlich. Ich denke, es gibt eben verwandtschaftliche Beziehungen, es gibt eben Leute, die ja in diesen Gliederungen der NSDAP gewesen sind, die ja selbst ihre eigene Vergangenheit dort hatten und dieses Thema vielleicht deshalb nicht ansprechen mochten. Also da sind viele Gründe sicherlich, die reinspielen können. Ja. So sind diese Schritte gewesen. Und dann haben wir angefangen, selbst in Archiven zu forschen. Als eben diese Ortschronik da war und die eben auch verharmloste und verdrängte. Ja? Beispielsatz, die Nazis in Leere waren gelegentlich übereifrig. Ja? Mag auch gelegentlich Übereifer, so waren sie doch bemüht, so in dem Stile. Ja? Und da haben wir angefangen dann eben selbst zu forschen und haben dann diese Unterlagen, die wenigen oder eher wenigen dann in den Archiven hier in der Region gefunden und dann eben auch die Arbeit mit den Zeitzeugen. Und so hat sich das kontinuierlich entwickelt, wie gesagt, bis in die Gegenwart ein Thema, was eben von der Bedeutung her ja zeigt, dass man eben so lange daran arbeiten kann und sollte, weil eben dort diese, sag ich mal, ganz düsteren Kapitel, gerade auch das Thema Zwangsarbeit, der Umgang mit Menschen, die dort arbeiten mussten, nie aufgeklärt war. Und dieses eben zu machen, um daran zu erinnern, was dort war, und eben dieses zu verhindern, dass sich jemals so etwas wiederholen könnte, wieder vor dem aktuellen Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung, finde ich, ist wichtig und sollte getan werden.
Du sprichst von wir, du machst das nicht alleine. Jetzt muss ich auch sagen, du bist eigentlich Lehrer. Also dieser Wissensdurst, Wissensvermittlung ist schon ein bisschen auch deine Berufung. Die MUNA ist dein Hobby, aber es gibt von dir noch mehr Leute.
Es gibt einige Leute aus der Wählergemeinschaft, für die ich im Gemeinderat gewesen bin. Es gibt Leute, die an der Thematik interessiert sind. So waren immer wieder Interessierte, Engagierte dabei. Aber es gibt keine feste Organisation, die das macht.
Was treibt euch dann, was treibt euch an? Also ist das dieses, die Motivation, diese Wissenslücke zu schließen, die Menschen aufzuklären? Was wollt ihr?
Das ist der ganz entscheidende Punkt, den du genannt hast, eben die Aufklärung, das Wissen erstmal zu bekommen, was dort gewesen ist. Wie ich sagte ja, die Originalakten sind kaum vorhanden und eben das, was an Quellen dort ist, zusammenzutragen, um eben darzustellen, was dort eben geschehen ist, wie die Abläufe dort auf dem Gelände gewesen sind und was das für die Menschen bedeutet hat, die dort arbeiten wollten oder arbeiten mussten.
Ja. Wer schon mal in Bergen-Belsen war, dort sind ja auch, stehen die Menschen im Vordergrund. Da geht es um menschliche Schicksale. Ist das bei euch dann auch so, wenn ich jetzt auf die diese ehemalige Munitionsfabrik komme? Wo sind dort die Schicksale?
Also die Schicksale sind dort. Ich habe ja gesagt, viele der Originalgebäude sind da. Man kann vieles sich von daher schon anschaulich vorstellen. Es ist fast wie eine kleine Zeitreise, finde ich, wenn man vor diesen Gebäuden steht, wo zum Teil die Originalinschriften noch zu lesen sind, also Lagerhaus 3 oder Munitionsarbeitshaus 1. Und dann sind eben die Geschichten der Menschen, die in diesen Gebäuden oder die dort arbeiten mussten, das Entscheidende. Ja, das ist eben der Zugang über diese Gebäude hin zu den Menschen. Und das, finde ich, macht es eben auch aus, zu wissen, was dort passiert ist. Und das macht es dann eben auch nachvollziehbar, denke ich, wenn wir über die Menschen sprechen.
Das heißt, du hast auch selber mit Zeitzeugen schon gesprochen.
Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen und das war eines der, sag ich mal, eindrucksvollsten Kapitel überhaupt, diese Menschen kennenzulernen, die bereit waren zu sprechen. Das haben viele gemacht. Manche mochten es nicht. Das ist zu respektieren. Schade um das Wissen, aber es ist eben so gewesen, was vielleicht deutlich macht, was sie dort erlebt haben oder wie sie das auch später eingeschätzt und eingestuft haben. Und diese Geschichten sind wirklich, man saß zum Teil wirklich also berührt, beklommen daneben und hat zugehört einfach und musste kaum eine Frage stellen. Eine Dame, erinnere ich mich, als ich sie besuchte, sagte, was wollen Sie denn nun genau wissen? Und ich habe gesagt, erzählen Sie doch einfach mal, was Sie an Erinnerungen haben. Und ich frage dann einfach, wenn noch irgendetwas ist. Und dann hat sie erzählt und erzählt und erzählt. Also ich habe keine einzige Frage gestellt, ich habe nur geschrieben. Ja, so ist es aus ihr heraus gesprudelt regelrecht. Als wenn sie regelrecht darauf gewartet hat, dass jemand kommt und mit ihr nochmal diese Dinge bespricht, die sie dort in der MUNA erlebt hat.
Was haben die Menschen dort erlebt, die dort arbeiten mussten, die dort andere Funktionen hatten möglicherweise auch?
Ich hatte gesagt, es sind dort dienstverpflichtete deutsche Frauen gewesen, auch rund 400. Die waren im Alter so um die 20 oder etwas über 20. Und das ist eine von diesen Damen gewesen, die sich eben bei uns, wie ich vorhin sagte, auch selbst gemeldet hat. Und sie hat berichtet, wie diese Arbeit gewesen ist. Sie saßen in diesen Munitionsarbeitshäusern, 100 junge Frauen an langen Tischen, mussten losen Sprengstoff abwiegen, der dann abgefüllt wurde für die Granaten, dort hineinkamen. Und es gab keinerlei Schutzmaßnahmen. Es gab nichts an Aufklärung. Sie waren dem völlig ungeschützt ausgesetzt. Und sie berichtete dann, dass sich dann ihre Kleidung verfärbt habe, gelblich wurde. Und dass sie auch die Hände verfärbt hätten, zunächst ohne Wissen, was das eigentlich bedeutet. Ja, und hat das geschildert und dann auch die Unterwäsche, sagte sie, so sei das gewesen. Und sie habe dann nach dem Krieg an Untergewicht gelitten bis zu ihrem 30. Lebensjahr und sie habe eine Fehlgeburt gehabt. Und sie führt das auf diesen Kontakt mit den Sprengstoffen zurück. Das ist ihr Leben dort ganz konkret gewesen. Und bei den ukrainischen Frauen, auch die waren den Sprengstoffen eben ausgesetzt. Es gab eine sogenannte Hülsenreinigung. In der zweiten Hälfte des Krieges wurden auch die Granaten wieder aufgearbeitet, die verschossen waren, die von der Front zurückkamen, die zum Teil verschmutzt waren, noch mit dem Sprengstoff eben. Und es gab dort Waschkessel in diesem Gebäude und die mussten zum Teil mit bloßen Händen dort reinfassen, um diese Granaten dann zu säubern im Wasser, und haben da auch diesen Kontakt gehabt. Auch in den Munitionsarbeitshäusern waren sie. Und diese Frauen, bei denen haben sich die Haare blond gefärbt. Und die haben sich darüber gefreut, hat eine von den deutschen Frauen berichtet. Und die deutschen Frauen sagten, sie seien zum Teil neidisch gewesen darauf, weil sie sich auch gern die Haare im Krieg gefärbt hätten. Und fragten sich, wo haben die Haarfärbemittel her, ja, dass das möglich ist. Und ahnten nicht, dass das eben die gefährliche Wirkung der Sprengstoffe ist, was sich dort vor ihren Augen abspielte. Und wenn wir dann überlegen, was aus diesen Frauen, die alle offensichtlich den Krieg überlebt haben, wir haben keine andere Aussage bei den ukrainischen Frauen, im Gegensatz zu den sowjetischen Männern, wo mindestens 19 die Zwangsarbeit nicht überlebt haben, was ist mit ihnen später in ihrer Heimat geworden? Sind sie gesund geblieben? Sind sie erkrankt an diesen Folgen, diesen schlimmen Folgen, was eben der Sprengstoff ausgelöst haben kann? Was ist mit ihrem Leben geschehen? Und darüber haben wir leider bis heute keinerlei Informationen. Und das ist neben den fehlenden Akten gerade das Schicksal dieser sowjetischen Frauen eine ganz wichtige und leider noch ungelöste Frage. Ja? Ob es da nochmal vielleicht Hinweise oder Fortschritte geben kann.
Wie kann man das denn bei euch sehen? Also wie thematisiert ihr dieses Schicksal konkret in diesem Rundgang und in diesem Munitionslager oder ehemaligen Munitionslager heute?
Also bei den Rundgängen eben sind die Zeitzeugenberichte ganz wesentlicher Teil, um aufmerksam zu machen, was dort geschehen ist. Und dann ist eben die Idee gewesen, wenn es eben bei der Perspektive, wenn wir in die Zukunft blicken, wenn wir dort hoffentlich irgendwann Räume haben sollten, ja, dort eben eine Ausstellung zu erstellen. Die Materialien sind da, die Dinge sind da, also das ist dann gar nicht mehr so der große Aufwand. Und diese Informationen auch zugänglich zu machen, weil gerade Menschen bei den Rundgängen dann auch zum Schluss fragen, Sie haben jetzt so viele Dinge erzählt, wo kann ich denn nochmal nachschauen, wo kann ich nochmal vertiefen, wo kann ich in Ruhe nochmal gucken? Und dann wäre schön, wenn wir dort unten die Tür aufschließen könnten zu einem der Gebäude und sage, dort sind die Informationen und Sie können sich jetzt selbst damit weiter nochmal beschäftigen, wenn Sie wollen. Also es berührt offensichtlich, man merkt es bei den Menschen, die da sind. Und darum sind die Rundgänge auch ein ganz wichtiger Punkt geworden.
Kann man das bei euch buchen? Wie kann man da bei euch überhaupt in Kontakt treten? Wenn das ja eher auch so ein, es ist ja kein Lost Place in dem Sinne, aber es ist ein Ort, der ja versteckt ist und es gibt ja noch jetzt keinen Verein, der sich darum kümmert offiziell. Also wie tretet ihr mit den Menschen in Kontakt?
Ja, es gibt also 2 bis 3 Rundgänge, die wir über die Medien ankündigen pro Halbjahr. Also die Zeit ist dann von März bis Oktober. Diesem letzten Jahr so ging es bis November sogar, waren die Gruppen da. Also 2 bis 3, die wir anbieten. Jetzt wieder am 12. April ist der nächste Rundgang, der stattfindet aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung der Muna-Lehre. Und ansonsten kommen Gruppen inzwischen aus der gesamten Region. Das ist wirklich bemerkenswert, wie sich das stetig entwickelt hat. Und im letzten Jahr war es von Mitte September bis Mitte November nahezu an jedem Wochenende war eine Gruppe da. Also das hat sich sehr, sehr entwickelt. Und die melden sich, finden unsere Internetseite oder haben die Information von anderen Teilnehmern. Das spricht sich offensichtlich rum und das funktioniert inzwischen sehr gut. Gerade jetzt am Sonntag kommt die nächste Gruppe aus Lehre, die ich dann dort haben werde. Und insofern wird das sicherlich wieder sehr interessant werden.
Also bei Interesse kann man dich auch einfach anfragen und spontan mal
ganz vorbeikommen. Genau, kann man machen. Und bislang haben wir für alle Gruppen passenden Termin gefunden. Hat geklappt.
Wenn wir über Munition reden, ja, vor allen Dingen über wie viel. Also gibt es da eine Zahl, die ihr rausgefunden habt, wie viel da hergestellt worden ist, wie viel da umgeschlagen wurde?
Ja, also ein paar Zahlen haben wir, wo es deutlich wird. Nicht, wir haben ja diese großen Munitionsbunker gehabt, die mit 2 Eingängen. Und dort haben wir einen Bunkerverwalter gefunden, auch als Zeitzeuge in den 90er Jahren. Und der konnte uns sofort, ohne nachzuschauen, also Jahrzehnte nach Kriegsende, diese Zahlen nennen, was in diesen Bunkern untergebracht war, nämlich 750 Granaten, sagte er. Ich habe die Zahlen nicht wieder vergessen. Und 1,1 Millionen Schuss Infanteriemunition an einem großen Bunker. Und es gab 92 Bunker auf dem Gelände, ja, die mit Munition gefüllt waren. Und die MUNA war, wie gesagt, beim Überfall auf Polen beteiligt, große Mengen Munition geliefert. Und wir haben im Archiv in Freiburg, im Bundesarchiv, eine Beladungsliste eines Zuges gefunden. Im Sommer 39, im Juni 39, schon da liefen die Vorbereitungen für den Überfall auf Polen auf Hochtouren. Und dieser Zug war beladen mit 450 Tonnen Munition. Und in der zweiten Kriegshälfte, also 43 ungefähr, sind die Züge nur noch bei Nacht aus der MUNA gefahren, wegen der Gefahr von Fliegerangriffen. Und da liefen dann zwei Züge pro Nacht raus. Und wenn wir eben diese Zahlen mit 400 nur grob gerechnet mal nehmen, dann wäre das 800 in einer Nacht mal 30 und dann weiterrechnen. Wir kommen auf Zehntausende, wir kommen auf Hunderttausende Tonnen Munition, die aus der MUNA rausgekommen sind an die Front.
Das ist ja auch extrem gefährlich, sage ich mal. Also gibt es da irgendwelche Erzählungen, dass da mal was auch passiert ist? Also ich war ja jetzt vor Ort und habe auch gesehen, dass die Gebäude an sich sehr weit auseinander standen.
Die Gebäude hat man so gebaut, ganz genau, um dann, falls etwas passieren sollte, eine Explosion, die anderen Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Und was wir wissen, zum Kriegsende, die Züge wurden zum Bahnhof Lehre gezogen von dieser Diesellok, auch wieder neuester Stand der Technik, den man dort einsetzte, um dagegen Luftaufklärung gewappnet zu sein unter anderem. Die standen dann ziemlich lange am Bahnhof in Lehre, am Abstellgleis, oder kamen zurück nach Lehre, die Züge, weil die Gleise zerstört waren hin an die Front. Und da hatten die Menschen große Angst, wenn es dort einen Angriff gegeben hätte auf diese stehenden, vollbeladenen Munitionszüge. Zum Glück ist das nie passiert. Zum Glück ist auch die MUNA niemals angegriffen worden. Ja? Das hätte verheerende Folgen gehabt.
Aber trotzdem, wenn man von so viel Munition spricht, ist das ja auch etwas, was die Menschen hier in der Region auch um das Gelände rum wahrscheinlich ja die letzten Jahrzehnte beschäftigt hat.
Das hat uns lange beschäftigt, zunächst eher nicht und dann dafür umso mehr. Und zwar wurde gesucht, dann nachdem die Briten waren bis 1951 in der MUNA als Besatzungsmacht und haben dort alte Munition außerhalb der MUNA in einem Waldstück gesprengt, um das zu vernichten, diese Munition. Und ab Mitte der 50er begann dann die Suche immer wieder. Und sie fand immer dann statt, wenn offensichtlich genug Geld da war. Und sie geht gerade jetzt bis in die Gegenwart. Gerade vor kurzem ist bekannt geworden, dass auf diesem Sprengplatz die letzte Munition gefunden und geräumt wurde. Also 80 Jahre nach Kriegsende, 80 Jahre nach der Befreiung. Und wir sehen, welche Auswirkungen, welche Folgen Krieg hat, auch wenn er längst vorbei ist.
Das heißt, es wurde die letzten Jahrzehnte immer wieder geguckt, sondiert und Weltkriegsreste noch aus dem Boden geholt.
Ganz genau so ist es. Und gerade dieser MUNA-Sprengplatz, Neue Wiese heißt er, dort kann man es exemplarisch erkennen. In der MUNA selbst hat man gesucht, die schon vor Jahren für kampfmittelfrei erklärt worden. Und dieser Sprengplatz Neue Wiese war eben die belastete Fläche. 1990 hat das Land Niedersachsen, was eben übrigens vorbildlich war, neben Hessen bei der Suche nach alter Munition, Ende der 80er damit begonnen, hat dann Unterlagen dort zusammengestellt und Analysen in Auftrag gegeben. Und gerade dieser Sprengplatz Neue Wiese haben sie dann festgestellt, dass dort 26 alte Sprengtrichter, also durch die Sprengungen, die Löcher, die im Boden entstanden waren. Und dort haben die Briten dann Munition einfach reingepackt, als sie gegangen sind, 1951. Also 26 prall gefüllte Sprengtrichter mit alter Munition und haben einen geräumt damals, um Detailkenntnisse zu gewinnen und haben diese großen Mengen festgestellt an Munition und haben dann zusätzlich festgestellt, die Schadstoffe, die durch die Munition entstehen. Durch die Sprengstoffe verwandeln sich in aromatische Amine, habe ich gelernt, und die sind krebserregend. Und die waren sowohl im Boden als auch im Grundwasser festgestellt worden. Und jetzt, in den letzten drei Jahren, letzten fünf Jahren, schon seit 20, sind die anderen 25 Trichter geräumt worden. Das heißt, die alte Munition ist weg, Klammer auf, zum Glück, Ausrufezeichen, Klammer zu. Aber die entscheidende Frage, wie belastet ist der Boden? Hat man Bodenproben genommen, hat man Wasserproben genommen, wie damals das Land? Die ist bis jetzt nicht beantwortet. Also die ist noch offen und das sollte geklärt werden, finde ich.
Ich fand noch die Geschichte ganz spannend, wo das eine Gebäude dann explodiert ist, ne? Wo die Briten das geräumt haben.
Ja, stimmt, das ist ein ganz spannender Punkt. Das ist das größte, das schwerste Unglück, was in der MUNA stattgefunden hat, was wir herausgefunden haben. nicht eins der Munitionsarbeitshäuser, davon gab es 5 insgesamt, in denen diese Munition, die Munition wurde dort zusammengesetzt, zusammengefügt und dann gelagert bis zum Abtransport. Die einzelnen Bestandteile, die gebraucht wurden für die Munitionsproduktion, kamen aus anderen Orten. Die wurden angeliefert, wie der Sprengstoff beispielsweise, wie die Kartuschen, wie die Granathülsen. Das wurde alles angeliefert. Es gab einen eigenen Bahnanschluss zum Bahnhof in Lehre und zunächst kamen dort die Baumaterialien rein ab 35 und dann später eben die Materialien zur Produktion. Und dieses Munitionsarbeitshaus 1 explodiert im Mai 1947, 2 Jahre nach Kriegsende, als die Briten dort die Munition räumen, um sie zum Sprengplatz zu bringen und endgültig zu vernichten. Wir wissen die Ursache bis heute nicht, was dort passiert ist. Und es sterben dort 12 Menschen bei dieser Explosion. Ja, das ist das bekannteste Unglück, das schlimmste Unglück. Es sind noch weitere Menschen gestorben. Und die Pulver verbrannt haben 1 oder 2. Und 2 Soldaten, die das bewacht haben, der Wehrmacht, ältere Wehrmachtsangehörige, noch am Tag, als die Amerikaner kamen am 12. April 1945. Fliegen sie mit einem LKW mit Munition auch in die Luft. Was immer sie vorhatten, da gibt es die Aussagen, sie haben versucht, die noch zu sprengen und die eben dort zu vernichten, bevor die Amerikaner kommen, warum auch immer, und sterben dort auch und liegen auch auf dem Friedhof in Lehre, nicht weit, nur wenige Meter von dem Grab der sowjetischen Kriegsgefangenen entfernt.
Jetzt haben wir viel über die Geschichte dieses Ortes gehört. Wie kann sich dieser Ort aber noch weiterentwickeln? Also was habt ihr damit vor? Wird das nochmal irgendwie präsenter beworben? Soll das nochmal vielleicht auch mit Hinweisschildern versehen werden, mit größeren? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was habt ihr vor mit dem Ort?
Also die Hinweisschilder sind ein gutes Stichwort und das zeigt die gute Entwicklung, die wir inzwischen haben, nachdem, wie gesagt, die Bereitschaft lange nicht so groß war, da sich damit auseinanderzusetzen. Gibt es inzwischen die Unterstützung, die große Unterstützung in Lehre, auch aus dem Rathaus, was sehr erfreulich ist. Und dort wurden 2022 Hinweisschilder, gibt es nun im Ort und an der Muna selbst zum Mahnort Muna, die stehen schon. Jetzt müssen wir nur die Inhalte noch weiter gestalten dort vor Ort. Und ich hatte ja ein gemögliches Gebäude angesprochen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Eigentümer dieser noch 3 Gebäude, die nicht diesem Unternehmer aus Wolfsburg gehören, wollte verkaufen oder will verkaufen. Und die Gemeinde hatte überlegt, ob sie eins davon eben ankauft, um dann eben diesen Lernort, diesen Mahnort zu gestalten.
Also, dass auch vielleicht auch mehr Schulklassen dahin können.
Genau.
Oder, keine Ahnung, vielleicht auch angehende Historiker aus der Uni oder so.
Nicht, das wäre genau der Schritt, den man machen könnte und der ein ganz wichtiger wäre. Es könnte quasi so ein regionales Zentrum für die Region dort entstehen, zur Aufklärung über Rechtsextremismus, über Faschismus und die Folgen dort. Und jetzt ist aber leider der Punkt, nicht? Die Gemeinde hat jetzt entschieden, dass sie kein Gebäude kaufen wird. Grund ist die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde. Die viele Kommunen gerade eben nicht. Und wir merken eben, was dann eben passiert. Und wie es jetzt zu lösen ist, das Problem, müssen wir überlegen, was da kommen kann, wo die Alternative liegt. Es wäre eben ziemlich optimal, wenn man vor Ort dort die Möglichkeit hätte, mit Menschen zu arbeiten. Also der Bürgermeister hat angeboten, wir können es auch im Rathaus, im Ratssaal machen, mit Gruppen, mit Klassen und dergleichen. Das ist total freundlich. Aber der authentische Ort ist natürlich ein anderer Zugang, als wenn man diese Entfernung auch noch überwinden muss, dann eben zwischen Muna und Lehre, dem Ort eben wieder. Ja? Das bleibt also eine der wichtigen Fragen jetzt für die Zukunft, wie wir damit umgehen. Und dann eben Seminarraum, Ausstellung, Archiv, all das, Begegnung mit anderen Menschen. Ja? Das wäre so die große Perspektive, wenn sich da noch was machen lässt. Also Arbeit bleibt, vielleicht gelingt es.
So, jetzt haben wir über dann doch eher schwere, aber auch natürlich wichtige Themen geredet. Ich habe jetzt aber auch schon nebenbei die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich jetzt hier diese Brücke gebaut zu unseren tollen Rubriken Lieblingsort und Lieblingsmusik. Das passt irgendwie alles nicht. Ich muss es aber trotzdem irgendwie machen. Jetzt ist natürlich dein Ort, der dich am meisten beschäftigt in den letzten Jahrzehnten, die Munitionsfabrik. Darüber hinaus?
In der Region Helmstedt in Ostfalen. Wo hältst du dich denn hier gerne auf? Oder gibt es direkt einen Ort in Lehre vielleicht, den du gerne besuchst?
dann würde ich sagen, all die Wege um Leere drumherum, gerade auch um abzuschalten, um andere Gedanken zu bekommen. Auch da gibt es zahlreiche Wälder und da kann man ja direkt sogar im Kampfstück gleich dann weitergehen. Nicht die Wege sind ja dort auch sehr schön, das war ja auch, wenn der Sprung nochmal zurück, auch dort das Gebiet der Muna war ja früher Naherholungsgebiet für die Menschen, so kannten sie es. Und der restliche Kampfstück ist das ja bis heute und da kann man sich auch sehr schön aufhalten.
Kommen wir zu unserem zweiten wichtigen schönen Part der Lieblingsmusik. Es gibt ja eine Spotify-Playlist und auch du, Uwe, hast jetzt die Gelegenheit, dich persönlich zu verwirklichen in dieser Playlist mit deinem Lieblingssong.
Ja, den will ich gerne verkünden und die Thematik hatte ich ja gesagt, mit dem Anspruch zu verhindern, dass sich sowas jemals wiederholen kann, was sich dort in der Muna abgespielt hat, um die Zukunft eben entsprechend friedvoll und tolerant zu gestalten. Und da kann ich wirklich nur Konstantin Wecker empfehlen mit seinem wunderbaren Lied, schon vor 30 Jahren entstanden, aktuell wie nie, gerade wieder vor dem aktuellen Hintergrund, Sage Nein.
Ist notiert, sagt mir aktuell nichts, aber ich werde definitiv reinhören.
Der Konstantin Wecker, der hat ja auch schon, ist ja auch schon ein bisschen älter, das Lied.
Ganz genau. Ich hatte das damals in den 90ern, als diese Welle Anschlägen auf Asylbewerberheim und anderes und Menschen wieder dieses Nazi-Gedankengut in die Öffentlichkeit brachten. Ein wunderbares Lied. Ich habe ihn live gesehen in Thale, also Open Air, damit hat er gestartet. Also es bebte fast dort. Also man kann es gar nicht in Worte fassen, was sich dort abspielte, als er dieses Lied, wir kannten es natürlich schon, ja, als Einstieg dann eben nahm. Und ja, ein toller Mensch.
Uwe, es wird passieren, der Song kommt auf die Playlist.
Ich freue mich.
Es wird ein bunter Mix.
Ja.
Und vielen Dank, dass du da warst. Das waren wirklich spannende Geschichten, erhellende Geschichten. Viel Information auch über die Muna, die Munitionsfabrik in Leere. Kannte ich vorher noch nicht. Jetzt weiß ich Bescheid. Viel Erfolg euch noch, dir und deinen Mitstreitern, bei der Entwicklung dieses Lernortes, Gedenkort, aber vielleicht auch eher mehr Lernort, wie ich jetzt raushöre. Das ist, glaube ich, euch wichtig. Und uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.